Ja, hallo liebe Bookiewood-Hörer. Ihr werdet euch jetzt wundern, das ist nicht der Rudi. Der ist nicht erkältet und er hat auch sonst keine schizophrene Störung durchlaufen, sondern ich darf heute, oder der Rudi hat mir angeboten, heute hier das Steuer zu übernehmen. Wir haben eben schon rumgewitzelt, dass ich demnächst als Podcast-Pirat durch die Welt ziehe und andere Leute Podcasts übernehme. Also mein Name ist Florian Führen. Vielleicht kennt der ein oder andere mich schon aus dem vergangenen Podcast oder dem vorletzten, in dem ich was zum Story-Coaching erzählt habe. Und der Rudi hat mich heute gefragt, ob ich Lust hätte, ihn denn mal zu interviewen und ihm ein Loch in den Bauch zu fragen. Und ich fand die Idee so super, dass ich gleich gesagt habe, cool, habe ich Lust drauf, das mache ich, weil ich auch grundsätzlich Spaß dran habe, Autoren ja einfach ein Loch in den Bauch zu fragen und sinnlose Fragen zu stellen. Und deshalb freue ich mich, dass der Rudi mich eingeladen hat und dass er das hier auf seiner Plattform ermöglicht. Und ja, hoffe, dass wir so die Stunde mit interessanten Fragen füllen können, die hoffentlich auch für euch unterhaltsam und ja, reizvoll sind. Hallo Rudi, willkommen in deinem Podcast.
Oh, hallo, Florian. Ja, schön, du alter Podcast-Pirat. Harr. Ja, ich freue mich, heute bei dir zu sein. Und ne, ich bin sehr dankbar, dass du diesen Spaß mitmachst.
Total
Ja,
gerne.
wir haben ja, wie du schon eben sagtest, schon eben so ein bisschen drüber rumgewitzelt und du warst ja auch mein letzter, ja, vorletzter Podcast-Gast, sage ich mal, wo wir ein bisschen über dich kennengelernt haben und deine Arbeit da ja, wie nennst du das nochmal, als
Lektor, Story Coach
ja,
war
Story
das,
Coach, genau. Und viele Leute konnten sich da noch nicht vielleicht so viel drunter vorstellen. Und ich glaube, durch den letzten Podcast, haben wir da so ein paar Menschen mal so deine Arbeit und wie du Autoren helfen kannst, ein bisschen näher gebracht. Und
richtig.
da kam auch so ein bisschen so die Idee oder davor eigentlich schon, das mal umgekehrt zu machen, dass ich mal auf der anderen Seite sitze, um A, natürlich auch ein bisschen mal vielleicht über mich zu erzählen und B, dann auch mich so ein bisschen mal einzufühlen, wie das so für den anderen ist, ne? Der da immer auf der anderen Seite des Mikrofons ist. Und ja, ich wollte das einfach mal ausprobieren und habe gedacht, dass du genau der Richtige bist für die Geschichte. weil gerade auch so unser Humorspektrum sehr, sehr gleich ist. Und du hast es ja auch schon so gerade gesagt, einfach mal so Sinn und sinnlose und sinnvolle Fragen zu stellen und Löcher in den Bauch zu sch und ja, ich freue mich drauf.
Ja,
Ja.
ich hoffe, dass sinnvolle dabei sind.
Ich muss aber
Ansonsten
auch nicht sein,
gerne kann
Florian.
Ja, ich lege gleich einfach mal los. Also mich interessiert natürlich bei jedem Autoren immer das Mechanische, so die eigentlichen Arbeitsabläufe. Und jetzt nicht im Sinne von der absoluten Klischeefrage, wo nehmen Sie denn Ihre Ideen her? Sondern ja, wirklich so der ganz konkrete Ablauf, weil ich oft festgestellt habe, dass das auch anderen Autoren hier und da mal helfen kann, wenn sie sehen oder nachvollziehen können, wie das denn bei denjenigen, die schon veröffentlicht haben, läuft, dass sie sich vielleicht was abgucken können oder vielleicht auch einfach merken, der Prozess ist jetzt nichts für mich, aber ich habe es wenigstens mal ausprobiert. Deshalb wäre für mich so die erste Frage, wie ist so dein Ablauf? Wie kommst du von der ersten Idee oder von der ersten Idee zum Plot, also was genau ist die erste Idee? Ist das eine Figur? Ist das ein Motiv? Ist das ein Genre, in das du vielleicht reinspringen willst? Wie hältst du die Ideen fest? Läufst du irgendwie mit einer Kladde rum oder hast du ein Diktiergerät? Oder plottest du das von A bis Z auf einem riesigen Whiteboard mit Post-it-Notes
Ja, genau
durch?
so mache ich
Oder planst du Biografien und Settings? Also führe mich mal so durch den kreativen Prozess, so wenn jetzt so die erste Idee kommt, so der berühmte Glühbirnenmoment im Comic. jetzt nicht komplett bis zum fertigen Roman, sondern wie sind so die einzelnen Schritte, wie arbeitest du so eine Idee aus?
Ja, die Herangehensweise ist eigentlich immer bei mir beim Schreiben gleich geblieben, obwohl, ja, ich sag mal, vom ersten Buch bis vielleicht zum fünften, sechsten, siebten, was man schreibt, man wahrscheinlich schon so die Arbeitsabläufe ein bisschen anders definiert. Aber ja. Also mein Genre ist ja so dieses Fantasy, mysteriöse, mystische, paranormale. Und ja, das hat mich halt immer schon interessiert, mein ganzes Leben. Habe ich mich immer schon als Kind mit beschäftigt. Mich hat das immer angetan. Habe schon als Kind irgendwie so Sachen gelesen über den Yeti oder über UFOs oder über Geister. Das fand ich immer sehr spannend. Das hat mich immer sehr, sehr gereizt. Und deswegen habe ich auch, ich sag mal, schon in jungen Jahren recht viel so in diese Richtung gelesen. Nur damit ihr schon mal so wisst, warum so gerade dieses Metier, dieses Genre. Dann aber auch immer so diese humorige Schiene. Ne? Ob das jetzt John Sinclair mit seinen flapsigen Sprüchen war, wenn der mit seinen Kollegen Zuko da rumgewitzelt hat, ne, bei der Dämonenjagd, oder Terry Pratchett hat mich unheimlich angesprochen, weil es immer diese abstrusen Momente in diesen Büchern gab. Also das ist so meine Welt, das begeistert mich selber. Und daraus hat sich dann eigentlich dann auch immer so dieser Wunsch entwickelt, selber mal was zu kreieren, selber mal sich eine Geschichte auszudenken, mit dem Ansatz, ich möchte mal genauso was schreiben, wie ich das selber gern lesen möchte oder wie ich es gerne lese, ne? Ja. Das, dieses kurze, knackige, spannende, aber auch immer wieder witzige, wo man auch mal lachen kann, um die Anspannung vielleicht auch mal rauszunehmen. Und ja, dann irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich mich hingesetzt, hat mal so dann wirklich mir auch die Zeit genommen, weil es braucht halt Zeit, wie jeder weiß, der sich mit dem Schreiben beschäftigt. Und meine Herangehensweise beziehungsweise diese Idee stammt ja, man erfindet ja nicht immer das Rad komplett neu. Ne? Da waren natürlich solche nein. Dinger schwebten hinter mir rum, wie was ich eben schon gesagt habe, John Sinclair, ne, Geisterjäger. Und dann auch, wenn man sehr viel liest, halt über paranormale Geschehnisse in Deutschland, England, ne, Spukwälder, Geisterschlösser, die weiße Frau und so weiter und so fort. Da gibt's ja zahlreiche Legenden und Sagen. Und da war eigentlich so der erste Moment, dass ich gedacht habe, ja, Moment mal, du könntest doch eigentlich diese, ich sag mal, in Anführungszeichen real existierenden Geschichten nehmen, die noch nicht zur Gänze erklärt worden sind, und kannst da drin doch jemanden spielen lassen, der diese Sachen dann aufklärt, der dieses Mysteriöse aufdeckt, so wie ich mir das dann vorstelle halt, ne? Was verbirgt sich hinter den Lichtern da in dem Wald? Was passiert da eigentlich, ne? Und das war so meine erste Idee, ne, da jemanden halt reinzuschmeißen in so eine Situation. Und da war dann halt dieser Fletcher kam dabei raus, ne, der so natürlich nicht ohne Grund vielleicht sogar ein paar Züge von mir verpasst bekommen hat. Das sollte halt jetzt nicht dieser junge, dynamische, gut aussehende Kerl sein, sondern das sollte schon einer sein, der ein bisschen was erlebt hat, ein paar Ecken und Kanten hat und vielleicht nicht unbedingt Modelmaße. Ja. Ja, das war so die erste Idee. Und dann habe ich mich natürlich hingesetzt, habe mir Sachen rausgesucht, wo kann ich den spielen lassen, was spricht mich selber an, habe da ein bisschen recherchiert, ne? Habe mir auch am Anfang eigentlich vorgenommen, das Ganze in Deutschland spielen zu lassen, regional. Das war mein erster Ansatz.
Also so im Stil.
Sowas, das fand ich eigentlich anfänglich ganz, ganz witzig. Und weil ich wüsste jetzt auch nicht, ob es das jetzt schon so gibt in der Form, so in diesem Fantasy-Bereich. Also ich wüsste es jetzt nicht. Und das war halt mein erster Ansatz. Hab dann aber im Schreibprozess gemerkt, dass mich das selber so gar nicht richtig anspricht. Ja, das ist Deutschland und meine Heimat, irgendwie, das ist schon ein netter Ort. Aber ich bin mit Agatha Christie, Edgar Wallace aufgewachsen. Ich muss dazu sagen, ich liebe diese Atmosphäre.
Ja. Ja.
Ich mag es unheimlich gern, auch diesen englischen Humor. Und ich war auch schon mal in England, hat mir das da mal so alles angeguckt. Ich finde diese Menschen, die sind sehr skurril teilweise diese Lebensweise, die Orte, die Küste finde ich unheimlich reizvoll. Ja, ich habe dann halt ganz schnell gemerkt, dass ich muss das alles switchen. Also ich komme mit.
Ja. Aber das heißt, am Anfang hast du erstmal viel, Faktenmaterial gesammelt, also im Sinne von, ich suche mir jetzt Artikel zu Phänomen XY und suche mir erstmal, Zeitungsartikel und sowas dazu zusammen.
Also ich muss sagen, meine eigene Bibliothek ist, gerade was das Paranormale angeht, schon recht groß. Ich habe, wie gesagt, schon seit Kindertagen sowas gelesen und gesammelt. Und also ich habe die auch mein ganzes Leben mit mir rumgeschleppt, diese Bücher. Meine Frau sagt, beim nächsten Umzug kann ich die alleine schleppen. Okay. Mache ich aber auch gerne. Ja, es ist, aber ich mache es aber auch gerne. Ich liebe diese Bücher von früher. Ich weiß noch, wo ich sie gekauft habe und ich weiß noch, wo ich sie gelesen habe oder von wem ich sie geschenkt bekommen habe. Und da habe ich natürlich schon mal einen großen Pool und Ideen. Also ich hatte schon Ideen, was ich nehmen kann. Und musste das halt nur noch mal raussuchen. Mhm. Und ich habe da jetzt auch in meinen Geschichten Sachen kreiert, die sollten natürlich auch sehr realistisch rüberkommen. Sprich, die Orte, die geschildert werden, die sollten auch dementsprechend so, wie sie heute sind. Also wirklich ein Urban Fantasy, die in existierenden momentan existierenden Orten auch spielt, wo man als Leser oder interessierter Leser das auch nachvollziehen kann. Also wenn ich jetzt dahin fahre in dem und den Ort, Clapham Wood, dass ich anhand des Buches da mich schon so, aha, guck mal, das ist der Ort, aha, da hat er da geschrieben und da ist das passiert. Das sollte schon so realitätsnah, genau. Also das war schon mein Ansatz und das verfolge ich auch. Jetzt auch nicht nur bei den Fletcher-Geschichten, sondern auch, ich habe ja auch so eine Jugend-Mystery-Serie angefangen. Da gibt es bisher den ersten Band von, den ich recht, also ich finde die Geschichte selber recht cool. Die spielt in Amerika, in so einem Fischerort. Da ist aber auch die gleiche Herangehensweise gewesen, wie eigentlich bei der Erwachsenen-Fantasy-Serie um den Fletcher. Sprich, real existierende Orte mit Ansatz von Geschehnissen, die wirklich da mal passiert sind oder immer noch passieren, und da lasse ich dann halt meine Protagonisten spielen. Ne? Ist eigentlich von der Herangehensweise ähnlich.
Ja.
Ne? Nur abgezielt dann eher so auf, jugendliches Lesealter bis junge Erwachsene.
Ja, kleine Genreverschiebung und natürlich das Geografische, das wird ja noch gewisse Auswirkungen dann auf deine Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Ne? Ja, ich finde es halt dann auch, ich habe das halt sehr interessant gefunden, mal so einen Ortswechsel zu machen halt, aber da sind wieder so Elemente, also man kommt immer wieder darauf hinaus, ne? Das ist so wahrscheinlich wie bei King mit seinen Maine, ne? Der spielt ja immer in Maine, ne? Das sind ja immer irgendwelche Küstenorte. Und ich kann das mittlerweile sehr gut verstehen. Du lässt meistens deine Geschichten da spielen, die irgendwas geben, ne? Entweder, dass das bestimmte Ängste vielleicht sind, die du da selber bearbeitest, oder wie in meinem Fall, dass ich die so ein bisschen romantisiere, ne? So,
Ja, vielleicht so die Assoziation dann mit Edgar Wallace und anderen ja. Autoren, die da ihre Stories schon haben spielen ja. lassen, ne? Dass das vielleicht noch so dranhängt an England oder was, welcher Ort es
ja. da ist. Also ja. diese Herangehensweise ist also, ich habe das selber gemerkt, immer recht ähnlich. Ne? Ich lasse, wie gesagt, die Leute dann immer da auftreten in diesen real existierenden Orten. Auch die Angaben, ja. die ich immer wieder mal mache, wenn die wirklich jetzt Auto fahren, ne? Dann schaue ich auch halt ganz genau, und das kann man ja heute prima machen mit Google Maps zum Beispiel, ne? Dass du wirklich sagen kannst, ich fahre von Punkt A zu B, dann dauert das halt 3,5 Stunden. Ne? Und solche Sachen sind mir schon recht wichtig, dass das nicht verzerrt dargestellt wird, sondern, und ich glaube, das ist sowieso immer bei mir ja ganz wichtig, dass diese Menschen, wie Menschen agieren. Ne? Natürlich ja. in einem Umfeld, was wir so nicht kennen, ne? Mit Geistern, Dämonen und was nicht alles, was es da nicht alles gibt, was wir Gott sei Dank nicht jeden Tag vor der Nase haben. Aber die Reaktionen ja. von diesen Protagonisten, von den Menschen, die da agieren, sollen in Wort und Tat so reell und real wie möglich rüberkommen. Das finde ich halt sehr wichtig. Ne?
Glaubst du denn, das kommt gerade durch die Kombination mit dem Genre oder Themenkomplex, nenne ich es mal, Mystery? Also, dass du sagst, gerade weil da jetzt Vampire und Monster und sonst was durchs Setting hopsen, gerade deswegen möchte ich jetzt die Recherche beim Rest besonders absichern, also dass ich auch weiß, dass das 3,5 Stunden und nicht 1,5 sind und dass der Ort gegenüber von dem und dem Städtchen liegt oder sonst was. Also hast du das Gefühl, dass das so einen gewissen Halt für den Leser gibt? Oder plottest du dementsprechend auch anders, dass du das dann so versuchst abzusichern, um weiß ich nicht, so einen Gegenpol zu diesen Mystery-Elementen zu halten? Oder sind das für dich so zwei komplett separate Gedankengänge?
Ja, das vermischt sich wahrscheinlich. Einerseits ist es natürlich so, dass es dass du da so ein Halteseil auch spannst für den Leser und vielleicht ja. auch für mich, ne, dass dieses absurde, abstruse, fantastische auf der einen Seite ist und trotzdem auf der anderen Seite das Treppengelände, an dem du dich festhalten kannst, abgesichert durch Fakten und reale Bezüge. Andererseits ist es für mich immer ganz wichtig oder das ist auch ein Erfahrungswert, das kennt jeder wahrscheinlich von uns. Ne? Guck dir einen Horrorfilm an, gerade so diese früheren Sachen, ne? Wo immer die vier Studenten, die zwei Mädchen und die zwei Typen da irgendwo sitzen. Ne? Es kracht, es knallt, die sitzen im Dunkeln und was machen sie als erstes? Wir teilen uns auf und suchen einen Sicherungskasten. Ne? Wo jeder von uns immer gesagt hat, oh nein, das kann doch nur in die Hose gehen, bleib doch bitte zusammen. Jeder kennt diese Momente, ne? Kennt jeder. Und das meine ich halt, das macht doch keiner. Das ist ja schon fast wie so eine Persiflage, wie so ein Witz an sich. Ne? Das versuche ich halt zu vermeiden. Ne? Ich möchte, dass die Leute wirklich, auch wenn es vielleicht mal eine unflätige Sprache wird oder ein Slang, dass das nicht gestelzt, gespielt, gefeilt ist, sondern der Situation entsprechend agiert und auch kommuniziert wird. Das ist mir eigentlich, glaube ich, ganz gut gelungen. Also das kriege ich auch immer wieder als Feedback, dass die Leute drin sind in der Geschichte, dass sich das wie so ein Film, dass die das sich genau vorstellen können, dass sie halt auch lachen, diese Momente genau, dass ich das so erschaffen kann, wie ich mir das vorgestellt habe und gerade dann auch diese Kurzweiligkeit, ne? Weil für mich sind bisher immer, oder für mich selbst als Leser sind immer die besten Bücher bisher gewesen, wo ich am Ende immer gesagt habe, schade. Ja? Schade, ist schon vorbei. Genauso wie bei einem Film. Ne? Boah, schade. Warum? Der hat zwar 2,5 Stunden gedauert, aber ist vorbei.
Wo soll's sein?
Und wenn du das hinkriegst, wenn du das erschaffen kannst, dann hast du was, also meiner Meinung nach, was Gutes hingekriegt. Und ich sag mal, mit meinen Mitteln, ja, die mir zur Verfügung stehen, mit meinen Ansätzen, die ich mir so vorgestellt habe und mit meiner Arbeitsweise, so wie ich arbeite, ich glaube, da habe ich ganz was ganz Gutes hingekriegt. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Das ist jetzt nicht der Top-Bestseller. Ja. Ne? Also ich kann da bei Weitem nicht von leben. Aber was ich bekomme, ist sehr viel Feedback. Und das, was ich bekommen habe, ich kann mich jetzt, glaube ich, bis auf eine Sache an nichts Negatives erinnern. Und also das finde ich richtig, ja, klasse, dass das das ist, ja, das ist Gold, teilweise, ja, mehr wert als so ein Goldtopf. Obwohl ich sagen, ja, muss, also ich finde auch Geld jetzt nicht schlecht. Vor allen Dingen diesen Traum, den ja wahrscheinlich jeder Autor hat, so viel mit seinem Schreiben zu verdienen, dass er vielleicht sagen kann, ich kann mich jetzt noch intensiver um das Schreiben kümmern. Das ist natürlich ein schöner Gedanke. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber es ist jetzt nicht mein Ziel, was ich vor Augen habe, sondern es ist immer noch so, mir macht es Spaß. Ich schreibe auch dann, wenn es mir Spaß macht und nicht, weil ich es muss. Und deswegen sind in, ich sag mal, relativ kurzer Zeit 5 Bücher entstanden und jetzt über längere Zeit erstmal gar nichts, weil muss der Antrieb, die Ruhe, diese absolute Lust da sein, weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich mich hinzwinge, so und sag, ja, ich muss jeden Tag meine 5 Seiten schaffen, dann wird das bei mir nichts.
Ja.
Ja.
Dann wirkt es zugedrungen.
Also ich lese das dann, ja, selber an. Ich kenne ja meine Bücher auch so ein bisschen und wenn ich die im Nachhinein nochmal lese, könnte ich dir genau die Stellen sagen, ohne dass ich mich jetzt an die Stelle genau erinnere, aber ich kann es selber herauslesen, wo ich Tage hatte, wo ich nicht dieses Gefühl hatte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das versuche ich, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nachher, ich sag mal, knapp 300 Seiten haben, wo ich selber sagen kann, ja, das hast du, da warst du im Flow, da hast du richtig Spaß gehabt und diesen Spaß möchte ich vermitteln mit meinen Geschichten. Die Leser sollen wirklich was haben, wo sie wirklich dieses Gefühl haben, sie sind mittendrin, das ist die Spannung, da ist das Kribbeln, da ist aber ab und zu mal das Lachen, vielleicht auch mal eine Träne, wenn es mal was Trauriges auch ist, kann auch mal vorkommen. Ich liebe das halt, Gefühle zu kreieren und dich da wie in so einem Film einmal so wirklich mal so auf dieser Gefühlsharfe spielen zu lassen, ne, zwischen allem, was es da so gibt an Emotionen. Ja. Und wenn ich das treffen kann und wenn ich das als Feedback bekomme, dann weiß ich, ey, hast einen guten Job gemacht, hat geklappt und das freut mich unheimlich. Und es gibt hier einen unheimlichen Schub für solche Sachen. Und es muss halt passen. Und da ich noch nicht irgendwo in meinem Cottage irgendwo in England an der Küste sitze, weil ich hier einen Bestseller nach dem anderen rauskloppe, muss ich halt auch noch ein bisschen was anderes arbeiten.
Aber das Segelwochenende, was du mir versprochen hast, nächste Woche, das steht, ne?
Ja, aber das haben wir gesagt, das wollten wir jetzt nicht in den Podcast, Florian. Das schneiden wir nachher raus.
Nein, aber ernsthaft, wo du hast ja jetzt so auf verschiedenen Ebenen ausgeführt, wie wichtig dir das ist, so das Reale einzufangen und auf verschiedene Weise sicherzustellen, dass deine Charaktere auch echt wirken. Auch wenn du dann nicht an einem Manuskript schreibst in dem Moment, also wenn du sagst, du hast jetzt längere Zeit an gar nichts geschrieben, sammelst du denn für dich irgendwie so einzelne Elemente, dass du vielleicht in einer bestimmten Situation denkst, so wenn du ja auch sagst, der Fletcher, den beschreibst du ja auch so als, ich glaube, auf der Seite hast du ihn auch als durchschnittlichen Typen beschrieben, also ist jetzt nicht so der Superman mit übernatürlichen Kräften, sondern ist ja so die Alltagsfigur mit bissigem Humor. sagst du dann, okay, wenn ich jetzt im Alltag irgendeine Situation oder eine Szene habe oder vielleicht einen Gesprächsablauf, irgendwelche Elemente oder eine Geste oder sonst irgendwas, hältst du das dann für dich irgendwie fest? Machst du dir da im Kopf so einen Vermerk? Oder sind das dann Sachen, die nachher für dich so wie automatisch abspulen, wenn du einmal am Schreibtisch sitzt?
Also ich schreibe halt auf. Ich habe hier und da Notizbücher. Eins trage ich auch immer mit rum, wenn ich zur Arbeit laufe. Eins liegt hier irgendwo immer rum. Ich habe also verschiedene. Und ich sammle kuriose Namen zum Beispiel.
Okay.
Ich finde das halt lustig.
Vornamen meinst du? Oder?
Vor- oder Nachnamen. Kommt schon mal vor, dass du das mitkriegst irgendwo im Fernsehen, im Radio, ne, wo ich sage, das ist ja ein lustiger Name. Den muss ich mal irgendwo verbraten.
Ne? Und alle anderen wenden sich befremdet ab, während Rudi eine Notiz macht.
Okay. Ja, also ich sag mal sowas, das können halt, das ist nicht mit System, das sind immer Sachen, die mich ansprechen und wo ich meine, man könnte das oder ich könnte das mal irgendwo in einer Story gebrauchen. Das können Wortfetzen sein, das können, wie gesagt, Namen, Orte, aber auch Gedanken, eigene Gedanken, die ich schon mal habe, wenn ich, ich bin ja viel unterwegs mit meinen Hunden und denke ich natürlich auch über meine Geschichten nach. Und dann hast du schon mal so Gedankenfetzen beziehungsweise schon mal so Ideen zu bestimmten Situationen. Und das muss ich schon aufschreiben. Also man merkt halt, dass mit ab 33 nicht nur die Knochen, sondern auch die Festplatte oben im Kopf, die Speicherkapazität ist nicht mehr so da wie früher. Früher konnte ich mir ganze Gedichte merken. Heutzutage stehe ich auf, gehe in die Küche und weiß nicht, was ich da will. Ne? Und deswegen ist es...
Mach mir nur Hoffnung.
Also ist das halt so. Ja, das ist halt so im Leben. Ich weiß es nicht. Ich mache dir da... Doch bei dir wird das ganz sicher ganz anders.
Das wird bestimmt ganz anders ablaufen. Ja, ja. Du bist da der Ausnahmefall.
Also ich schreibe halt sehr viel. Ich habe das auch mal, man kann ja mit dem Smartphone aufnehmen, aber ich bin da nicht so, ich quatsch da nicht gern rein. Ich höre mich dann auch nicht selber gerne an. Das kennst du, ne? Das Podcast, das ist schon abenteuerlich für mich in der Nachbearbeitung, wenn ich sowas schneide und muss mir mein eigenes Gesülze da anhören, heute noch mehr als bei den übrigen Podcasts. Das ist schon richtig, richtig.
Ja, aber gerade so auf freiem Feld, wenn du da mit den Hunden unterwegs bist, ich habe selber mal mit einem Diktiergerät ausprobiert, dann man kommt sich, selbst wenn kein Mensch drumherum ist, man kommt sich anfangs so ein bisschen arg skurril vor, wenn man da in das Gerät reinspricht und dann denkt, diese Idee ist so gülden, ich muss sie festhalten.
Ja, man hat natürlich immer noch den Anspruch an sich, nicht unangenehm aufzufallen. Aber,
ja, natürlich. Aber
wenn du das mal heutzutage siehst, wie viele Leute an dir vorbeigehen und du denkst, Alter, ist der schizophren? Nein, der hat sein Headset da an. Das ist ja heutzutage schon so. Ne? Früher wärst du eingesperrt worden, sofort. Davor wärst du auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und heutzutage ist das total normal. Ich muss sagen, für mich nicht. Ich bin immer noch so der gerne rausgeht beim Telefonieren, der nicht unbedingt abgehört werden möchte dabei. Ich muss das auch nicht präsentieren, was für Leute ich kenne. Ich könnte das ja auch machen. Ach, Herr Führen, grüße Sie. Wie schaut's denn aus? Das Manuskript bekommen? Und bezahlst dabei lässig deine 4 Apfelsinen im Edeka-Markt deines. Für manche ist das bestimmt total toll. Also ich versuche sowas zu vermeiden und nutze das halt auch nicht als Marketingstrategie. Und deswegen, ich habe halt so mein Notizbuch. Ich finde das ganz cool, weil es ist auch, ich finde es einfacher, Geschriebenes nachzuschlagen, als Sprachnotizen nachzuschlagen. Recherchieren, weil du musst dir dann den ganzen anderen Brei meistens auch noch anhören, um an die Substanz dran zu kommen. Und da ist es schöner, du hast ein Büchlein, hast das ein bisschen unterteilt, so wie bei mir, ne? Bekloppte Vornamen, bekloppte Nachnamen, skurrile Orts.
Ach so, das ist schon gruppiert. Also du schreibst jetzt nicht einfach chronologisch alles runter, wie es dir einfällt, sondern du hast dann separat quasi Bereiche
genau,
dafür.
Genau, ne? Okay. Und das ist recht nett. Das merkt man immer wieder, wenn man dann so in der Geschichte drinne ist und dann überlegst du, du brauchst jetzt einen Vornamen.
Gehe ich mal an das goldene Büchlein.
Jetzt soll dieser Charakter vielleicht schon über den Namen irgendwie, soll der schon eine Aussage getätigt werden, ne? Dass man schon merkt, der ist entweder spleenig oder das ist eher negativ behafteter Typ irgendwie. Der kann ja schon mit dem Namen, ne, kannst du ja schon viel suggerieren. Was natürlich auch nach hinten.
Wie hat mir das neulich mal ein Autor gesagt, ein Kevin kann kein König werden. Ich will es nicht bestätigen.
Aber es ist ein toller T-Shirt-Satz.
Aber
also, T-Shirt-Sätze sammle ich auch.
Also Entschuldigung an alle Kevins, aber also es ist natürlich schon so, dass da immer eine gewisse Assoziation mitschwingt, ne? Wenn ich einen Namen auswähle, das ist richtig. Du hast vorhin ja auch die derbe Sprache gerade im Kontext mit Fletcher angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der anderen Reihe aussieht.
Nicht so ganz so derbe.
Ja. Wie ist das grundsätzlich bei dir? Ich weiß, häufig wird das sehr kontrovers diskutiert, wie man auch mit Dialekten umgeht. Also sollte man überhaupt Dialekte im Roman benutzen oder lenkt das eher ab? Sollte ich meine Figuren fluchen lassen oder beschönige ich das irgendwie? Der nächste Autor sagt, wenn es das erste Wort ist, was dir einfällt, gehört es auch rein. Wie ist da so dein Standpunkt?
Mein Standpunkt ist, die Leute sollen halt so agieren, wie es auch im wirklichen Leben ist. Ich weiß noch, dass ich nach dem ersten, also wo der erste Fletcher rausgekommen ist, hatte ich mal, und das war, glaube ich, das war für mich noch niemals negativ, war aber von der Kritikerin oder von dem Menschen, der das gelesen hat, wohl so gedacht, wollte mich da wohl so ein bisschen pieken irgendwie und hat dann so gesagt, ja, der Fletcher, der redet ja da wie so einer aus dem Ruhrgebiet. Ne? So. Und ich habe mich da total drüber gefreut. Habe ich auch geschrieben. Das ist ja super. Ich sage, genauso sollte das nämlich, so genau sollte der rüberkommen. Ne? Das war ja mein Ansatz. Ne? Weil ich mag das zum Beispiel auch.
Ja, klar.
Ich bin ja jetzt, ich wohne ja jetzt schon ein paar Jahre im Ruhrgebiet. Ich arbeite auch am Flughafen. Ja. Und da sind sehr viele Menschen so, die früher unter Tage gearbeitet haben. Und die sind sehr direkt. Und die sind von ihrer Sprache, ist das natürlich gewöhnheitsbedürftig, sag ich mal. Komm mal her, du alter Sack, ne? Hier, du dummes Stück Scheiß, komm mal her, ne? Hier. Ne? So, die sind halt, das ist aber lieb gemeint. Weißt du, das ist, das gehört halt.
Ja, aber man kann es schwer, man merkt das vor allem immer, wenn dann jemand aus einem anderen Land oder selbst aus einem anderen Bundesland dazukommt, dass man sich so gezwungen fühlt, zu übersetzen.
Das ist, kannst du ja ein bisschen abmildern, ne? Du musst das ja jetzt auch nicht, habe ich ja jetzt auch nicht gemacht, ne? Der redet ja jetzt nicht die ganze Zeit in diesem, ich sag mal, Ruhrgebietsdialekt, obwohl das auch sehr reizvoll wäre, ne? Ich mag zum Beispiel auch diese ganzen, ich sag mal, Stand-up-Comedians, die so aus dem Ruhrgebiet, die liebe ich auch, ne? Ob das so ein Thorsten Sträter ist, so, ne? Markus Krebs mit seinem, ich sag mal, mit seinem kurzweiligen Humor da, mit seinen Witzen, aber er kann die halt wunderbar präsentieren, ne? Ja. Das ist ja der Fips Asmus in unserer heutigen Zeit, ne? Oder Malmsheimer, ne? Ich mag diese Typen halt von ihrer Sprache her das spricht mich unheimlich an. Der ein oder andere kann da wahrscheinlich nichts mit anfangen, der mag dann mehr so einen Jürgen von der Lippe vielleicht, ne? Der da so ein bisschen vielleicht noch feinter und spezieller ist und so. Aber ich komme damit sehr gut klar. Das ist für mich sehr direkt und das fließt auch in diesen Geschichten rein. Natürlich kann ich das abwandeln und kann da, ich sag mal, ein bisschen steuern, du hast es gerade angesprochen, in, ich sag mal, diesen Jugend-Mystery-Serie, die auch so eine kleine Love-Story beinhaltet, habe ich das natürlich anders dargestellt. Da gehe ich mehr so in diese Jugendsprache ja. rein und mehr in dieses Jugendverständnis. Mhm. Bin ich auch, ich nehme an, dass ich vom Herz und vom Kopf recht jung geblieben bin immer. Ich habe jetzt auch eine große Familie mit vielen Kindern. Ich habe noch zwei 20-Jährige hier bei mir rumlaufen. Ich kriege dann,
Das sind aber deine, ne?
Man sagt es mir nach.
Ich hab, ja, wenn das klingt so toll, man, ich habe hier 220.
Ja, das ist so. Na, wir sind schon, also wir sind auch schon eine Patchwork-Family, aber es sind alles meine Kinder. Ne? Es sind sieben Stück sind's insgesamt, und du kannst davon ausgehen, das hält dich. Du fühlst dich zwar schon mal sehr alt, aber es hält dich trotzdem jung. nein.
Man hat immer was zum Recherchieren.
Ja, du kriegst es halt auch mit. Ne? Du kriegst diese ganzen Sachen natürlich auch mit. Natürlich ist es anders als bei uns früher mit 17, 18. Die Zeiten sind halt anders. Aber das ist schon so, ohne die jetzt auszuspionieren, kriegst du natürlich sehr viel mit und auch von der Gefühlswelt und wie die sich fühlen und wie die sich dann auch schon mal geben in verschiedenen Gefühlslagen. Und sowas fließt natürlich in solche oder kann man in solchen Büchern natürlich dann auch gut verarbeiten, weil auch da der Anspruch von mir natürlich ist, die sollen halt agieren wie atmende, lebende, reale Menschen oder Jugendliche in dem Fall. Und ich glaube, das war für mich halt auch der Anspruch, ne, das eine mehr so für Erwachsene, dieses erwachsene Gefühl da reinzubringen und da halt den Anspruch, dass die Jugendlichen halt auch echt rüberkommen. Und wenn ich das jetzt als Jugendlicher lesen würde, nicht sag, jo, das hat sich der alte Mann ja irgendwie sehr nett vorgestellt, das ist ja lächerlich, so sind wir ja gar nicht. Und ich glaube einfach, das war für mich auch ein Experiment natürlich, ne? Kann ich das? Ne, kriege ich das so hin? Und das, was ich an Feedback bekommen habe, auch wieder und wie ich es auch, glaube ich, selber recht bewertet habe, ist es mir gelungen. Also ich hab das echt, meine ich mal, geschafft, das so hinzubekommen, dieses Realistische und dieses Reale und dieses Natürliche, ne, zum Ausbruch.
Nimmst du dann auch schon mal so einzelne Ideen und sage ich mal, wirfst die so beim Familienessen mal eben auf den Tisch, um mal zu schauen, wie reagiert die Familie selbst jetzt drauf, also um zu sehen, wie glaubwürdig vielleicht ein einzelner Satz ist oder so, jetzt nicht, dass du so hochkomplex fragst, würde die und die Figur jetzt so und so handeln, pass mal auf, ich habe ein 17-jähriges Mädchen beschrieben, sondern reicht dir das, das zu sammeln in deinem Notizbuch, oder hast du auch mal so Sätze, wo du sagst, guck mal hier, funktioniert das so?
Also so speziell habe ich das noch nie gemacht. Warum auch immer. Nö, also
ist ja kein Muss.
Nein, ich glaube, was ich so, ich erfahre das so. Also ich hätte das zum Beispiel total krass gefunden, um mich mal jetzt ganz jugendlich auszudrücken. Aber krass ist, glaube ich, schon out, wenn meine Eltern Bücher geschrieben hätten. Dann hätte ich Kopf gestanden.
Ja.
Bei uns ist das so, ich könnte ja auch Lego-Modelle basteln. Das würde die genauso imponieren.
Ja.
Ja. Die finden das irgendwie recht cool. Halt. So. das ist jetzt auch nicht, die sind auch nicht ablehnend irgendwie. Aber. Nee, das ist so.
Halten sich aber nicht groß dran.
Ja, ne, es wird so geduldet. Ne, solange man sich nicht total zum Affen macht, ist das, glaube ich, ganz nett für die. Ne? meine Tochter hat das auch schon mal. Einer meiner Söhne hat, glaube ich, auch schon mal die Bücher gelesen. Nicht alle, ab und zu mal nur reingeguckt oder durchgeblättert oder einzelne Sachen, die ich schon mal vielleicht vorgelesen habe. Aber dann kommt natürlich noch dieser Effekt dazu. Man schreibt ja auch viel. Ob bewusst oder unbewusst von sich rein. Und dann sagte meine Tochter, ja, Papa, hast du doch den oder mich gemeint? Oder, ne? Weil du natürlich das verarbeitest und denen diese Züge gibst.
Ja, klar. So, nein. Hatte sie denn recht, oder recht. War es von ihr reingelesen?
Wie konntest du bloß? Okay. Ich sag, mein Gott, ich sag, das weiß doch keiner, dass ich das oder das so. Ja, fürchte, also, sie war total entsetzt. Ne? Für mich war es aber, eigentlich ein Zeichen, dass ich es genau richtig gemacht habe. Weil sie sich halt wieder erkannt haben, habe ich es ja, glaube ich, gut dargestellt.
Ja, aber das erlaubt ja dann anderen Lesern und Leserinnen wiederum, ihre Story auch darin zu sehen. Das ist ja das, was ja dann viele nicht verstehen. Es geht ja nicht genau darum, dass es die Story ist, sondern dass die glaubwürdigen Elemente drin sind. Und ich denke, dafür ist es dann ein gutes Indiz.
Ja, also ich baue da ja auch keine Familiengeheimnisse ein, die ich dann da so irgendwie hintenrum so ausplaudere. Ja. Nur ich nehme halt, wie du schon sagtest, Aussprüche, Gesten, Situationen schon mal auf, die ich selber erlebt habe, ne? Und lass die dann da halt, zieh das den Darsteller, den Protagonisten über, wie so ein Kleid, und freue mich natürlich an eine gut dargestellten Situation, wo ich weiß, dass die auch wirklich so vorkommen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist erlebt. Ja. Vieles, ich muss dazu sagen, also ich möchte gar nicht sagen, wie viel Prozent davon, also so mancher Leser wird sich wundern, wie viel Wahres drin ist. Ja. Also auch in diesen ganzen Fletcher-Geschichten. Also mein Lebensweg ist auch schon, ich habe auch schon so manches in meinem Leben erlebt, wo ich, ohne aufs Detail zu gehen, wo ich sage, oh, das ist ja interessant, dass du das mal erlebst oder dieses erlebst oder und da sind schon sehr viele Sachen dran, wenn ich das immer anstreichen würde und würde sagen, das ist das, das habe ich selber mal erlebt, so und so, ne? Da wird der Leser sagen, also jetzt spinnt er aber total, ne?
Ja.
Also nur mal so am Rande. Also da ist schon viel Erlebtes und Erfahrenes drinne. Und ich glaube, das ist auch, das finde ich dann halt auch ganz, ganz schön, und das kommt auch rüber, und das kriege ich auch als Feedback immer wieder, dass das wohl viele auch so für sich erleben.
Ja, finde ich auch löblich, weil es wird ja auch häufig so gepredigt, schreib da über das, was du gut kennst, und gerade in Genres wie Fantasy, Mystery oder in der Science Fiction, wo du es natürlich mit Elementen zu tun hast, die du ja gar nicht kennen kannst, de facto. Also die wenigsten von uns werden ja mal mit einem UFO geflogen sein. Dann muss man das natürlich irgendwie richtig interpretieren und dann nachvollziehen können, dass es da eigentlich darum geht, die Emotionen richtig zu beschreiben, einen glaubhaften Charakter rüberzubringen und so weiter, der dann in der Situation sich vielleicht so verhält wie meine Frau letzte Woche in der Küche, aber dass es dann dadurch eben Glaubwürdigkeit beiträgt. Deshalb finde ich das cool, dass du da ob bei Dialogen oder bei der Beschreibung, bei der Charakterzeichnung so einen großen Fokus drauf legst.
Ja.
Finde ich klasse.
Ich wusste nicht, ob du schon ausgeredet hast, deswegen wollte ich nicht unterbrechen. Nee,
ich kann doch auch einfach meine Lobeshymne anstimmen.
ich kann damit nicht so gut umgehen. Also, okay. Ich finde das total schön, wenn das so erlebt wird, auch gerade die Bücher. Also, es gibt ja höchstwahrscheinlich auch, vielleicht gibt es auch Autoren, die das zum Ziel haben, dass da irgendwelche Leute kommen und sagen, ey, das ist bist toll, ne? Bist ein Dollar. Bist ein feiner Kerl. Nein, ist ja auch okay, soll ja jeder. Jeder oder es gibt bestimmt verschiedene Ausgangssituationen, warum ich schreibe. Ne, manche schreiben auch nur für sich, finde ich auch total stark. Meine Frau macht ja auch Coverdesign für Autoren und Verlage. Ja. Und da gibt es wirklich, ich wusste das gar nicht, es gibt echt Leute, dann hinterfrage ich das so, was ist denn das für ein Cover? Das finde ich ja toll und so. Ja, das habe ich für den und den. Ich sage, wann erscheint das? Es erscheint gar nicht.
Der legt das dann in die Schublade.
Der schreibt das für sich. Und ich dann, okay. Ich sage, aber sieht doch total klasse aus. Ich sage, worum geht's denn? Und dann hinterfrage ich das. Dann erklärt sie mir das und ich sage, das ist eine tolle Story. Ich sage, warum? Nee, das macht er nur für sich. Und da gibt's mehrere von, ne? Frauen wie Männer.
Also ich. Gibt's ja auch in der Geschichte viele, die das so haben wollten, wo dann letzten Endes die Geschichten nur rausgekommen sind, weil sich jemand nicht an die Bitte gehalten hat, alles nach dem Tod zu verbrennen.
Ja. Also ich wollte nur damit sagen, also ich finde das schön und das, dass du das auch so empfindest und dass du da ein bisschen Komfort mit mir gibst, dass dir das halt auch wichtig ist oder dass das, also das ist, wenn ich so ein Feedback bekomme, da muss ich sagen, dann bin ich an dem Tag, bin ich unkaputtbar. Ja, weil, nicht weil das jetzt unheimlich mein Ego streichelt, sondern weil ich genau das bewirkt habe, was ich bewirken wollte. Also es ist so wie, wenn er aus einer dicken Eiche einen Tisch schnitzt und einer nachher sagt, oh, Tisch, weißt du, und nicht, wird das ein Regal?
Nein, du bist... Schönes Vogelhäuschen, Rudi.
Weißt du, was ich meine? Also, wenn einer wirklich erkannt hat, was du wirklich davor hattest, dann ist das ein schönes Ding und dann freut man sich darüber. Ja. Ansonsten bin ich selber so selbstbewusst, dass ich jetzt nicht irgendwie... Streicheleinheiten brauche und immer einer sagt, na, bist ein toller Autor und klasse.
Ja.
Also das ist jetzt nicht mein Bestreben, sondern wirklich zu unterhalten und irgendwie kurzweilige, das ist ja auch, kommt auch noch dabei. Es gibt ja Leute, es gibt Autoren, die wollen wirklich Wissen zum Beispiel vermehren, ne? Oder die wollen jetzt literarisch hochqualitativ tolle, durchgestylte Texte präsentieren.
Ja.
Finde ich alles total klasse und jeder hat so seinen Antrieb. Mein Antrieb ist es nicht. Ich möchte unterhalten, kurzweilige Unterhaltung. Man soll sich verlieren können in den... Ich schreibe halt aber auch gerne Serie zum Beispiel, weil in der Serie, das mache ich nämlich auch ganz gerne, die Entwicklung der einzelnen Personen, die da agieren, die Entwicklung der einzelnen Personen und die Personen untereinander, das Miteinander und die Gefühle, die untereinander herrschen, wie sich das entwickelt und wie du das verfolgen kannst. Und du kannst ja da auch, ich sag mal, in Anführungszeichen Jahrzehnte auf Momente zusammenschmelzen lassen. Das finde ich halt auch sehr interessant. Ne, die Entwicklung von einzelnen Personen und von Gruppen. Das kennen wir ja alle. Ne? Heiraten die vielleicht noch? Kriegen die ein Kind? Hassen die sich? Bringt es denn noch um?
Dass du so eine ganze Lebensspanne...
Ja, du hast dann halt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Geschichte hinter der Geschichte. Und das ist, finde ich, genauso spannend für mich, wie diese zentrale Geschichte, um die es geht. Ne? Also bei dem Fletcher ist es ja zum Beispiel so, jeder Band an sich kannst du einzeln lesen, weil es in sich immer eine abgeschlossene, also das Rätsel wird gelöst, in Anführungszeichen. Ich sage zu viel Anführungszeichen, merke ich gerade. muss ich mir direkt notieren, weniger Anführungszeichen. Die Story an sich ist abgeschlossen, aber hinten kommt immer so ein kleiner
übergreifender,
kommt noch mal einer, wo du sagst, ach, jetzt muss ich das nächste Band kaufen. Ich will wissen, wie es weitergeht. ist sehr reizvoll, ist natürlich auch ein bisschen augenzwinkernd gedacht, weil es geht jetzt nicht darum, kauf mein nächstes Buch, sondern die Geschichte geht weiter und wie entwickelt sich die Person, ne? Weil gerade auch der Fletcher oder die Allison, gerade der Fletcher entwickelt sich natürlich total anders, als er es selber will, ne? Weil er mit Sachen konfrontiert wird, mit denen er nie was am Hut hatte, mit denen er nie was zu tun haben wollte oder die er vielleicht nur aus Fernsehen oder aus Büchern kannte und steckt jetzt in der Situation und muss damit fertig werden. Ja, und wie entwickelt sich so ein Mensch? Finde ich zum Beispiel auch total spannend. Wie wäre es jetzt für dich, Florian, wenn du von heute auf morgen könntest du Geister sehen? Na, du kommst in die Küche und da sitzt so ein durchsichtiger Junge auf deinem Tisch und sagst, na, Florian, wie ist es denn?
Ja. Normaler Montagmorgen.
Bei dir ist ein normaler Montag, bei mir auch zum Beispiel, aber bei vielen anderen Leuten, die können sich sowas gar nicht vorstellen. Es sei denn, sind gerade auf Hustensaft oder so. Nein, aber das ist doch die Frage. Und das ist auch noch ein Ansatz von mir. Wie wird so einer damit, oder wie geht ein Mensch damit um, mit so einer Situation? Dann nimmt er das einfach so hin? Oder erstmal denkt er doch, ey, ich dreh ab, ne? Ich werde wahrscheinlich jetzt wahnsinnig.
Ja, und da brauchst du natürlich auch eine gewisse Länge, um das alles umfassend und glaubwürdig greifen zu können. Ne? So eine menschliche Entwicklung und einen inneren Prozess, der sich dann vollzieht. Ja. Ich glaube, das ist dann kein Thema, was sich wirklich für ein Gedicht oder eine Ballade hergibt oder so. Aber wo ich gerade dabei bin, es ist auch noch was, eine Frage, die bei mir aufgekommen ist, wenn ich mir so das angeschaut habe, was du bisher so getrieben hast. Du hast dich natürlich immer schon in vielen Genres ausgetobt, also Liebesgeschichten sind in Elementen mit dabei, Krimi ist mit dabei, Fantasy, Mystery haben wir gerade schon unter anderem drüber gesprochen. Gibt's Genres oder vielleicht auch einzelne Story-Elemente oder Motive oder vielleicht die Kurzgeschichte als solche, irgendwas, wo du sagst, das wäre was, was ich mal ausprobieren möchte, einfach als kreative Herausforderung, eine neue Kombination aus zwei Themenkomplexen oder ein neues Genre, eine neue Nische, irgendwas, wo ich mich mal eine neue Welt.
Ja, so ein Science-Fiction-Erotik-Thriller hätte ich mal gerne. Würde ich mal gerne machen. Nein, Spaß. Nein, Quatsch. Okay. Nein. Das ist jetzt Quatsch. Also ich habe mich ja jetzt, wie du schon sagtest, ein bisschen ausprobiert. Ne? Ich habe auch, ich nenne es einfach nur so ein Genre-Mix, weil für mich beinhaltet so eine Story, wie ich sie gerne mag, halt verschiedene Aspekte. Ne? Und das Ganze halt nicht so ganz normal zusammenführen. Ne? Krimi-Elemente, es ist paranormal, da ist, manche haben ja auch schon mal so gedacht, oh, der schreibt Horror, nee, Horror mache ich gar nicht, das ist, vielleicht von der Kommasetzung ist das vielleicht schon mal so ein bisschen horrormäßig, aber mehr erschreckend tue ich da auch nicht, also es ist eine Spannung natürlich und der Spannungsbogen bleibt immer recht hoch bei mir, immer gelockert durch natürlich humoristische Elemente, aber es ist, nochmal für alle, die heute zuhören, es ist kein Horror, also durchatmen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich habe mich ja ausprobiert, ne, dieses Fantasy, Mystery, Erwachsene, Jugendlich und wie du schon mal gesehen hast, habe ich ja sogar mal eine Kindergeschichte geschrieben, ne, für wirklich, die schon für Vorschulkinder geeignet sind. Aha. Also nochmal für mich war natürlich auch, schaffe ich das? Kann ich das? Und es war mir ein Anliegen, weil die meisten Bücher sind ja entweder meiner Frau, meinen Kindern und mittlerweile schon meinen Enkelkindern gewidmet. Und diese Geschichte, diese Kindergeschichte zum Beispiel, die fußt auf einen Satz, den mir meine Enkeltochter immer gesagt hat, wenn ich dann schon mal so geschimpft hat. Die hat mich mal beim Fußballspiel, ich glaube, es war WM, habe ich fürchterlich geflucht.
Okay.
Und nicht drauf geachtet, wer da hat sie mir gesagt, Opa, du darfst nicht schimpfen. Und ich, warum? Dann kommt das Schimpfmonster. Was kommt dann? Dann kommt das Schimpfmonster. Ich sag, aha. Und was macht das dann? Das weiß ich nicht. So. Also das war der Ansatz für Chiara und das Schimpfmonster. Geschichte, weil, wie gesagt, ich wollte natürlich unheimlich gern meiner Enkeltochter mal so eine Geschichte schreiben. Das ist vielleicht für mich auch so ein kleiner Ansatz, weil ich das immer so empfunden habe. ja, es gibt ja diese Sprüche, ne? Normal, jeder Mensch erlebt so sein Leben, ne? Und wer liest und selber schreibt, erlebt viele Leben in seinem Leben. Und ja. Was ich dann auch immer noch, ich sag mal, als schönes Gefühl dabei habe, ist dieses, wahrscheinlich sind wir beide ja so, ich sag mal so, maximal 80 Jahren sind wir ja nicht mehr hier auf der Bühne. Ne? Ist halt so. Es sei denn, dass die vielleicht irgendwie unsere Köpfe einfrieren und wir noch in 18 Jahren labern. Aber ja, ich glaube, unsere Köpfe.
Wenn sie uns in ein Einmachglas.
Aber packen, ich weiß nicht, ob wir jetzt dabei die First-Exemplare wären. Ich glaube es eher nicht.
Nee, eher. Und ich glaube, das sind aber das wollen die sich die restlichen Jahre.
Nee. Es ist doch ein schönes Gefühl, weißt du, wenn du selber schreibst und Geschichten kreierst, das ist da, weißt du? Das, selbst wenn ich nicht mehr hier bin, ja, kann sich vielleicht mal eine Enkel- oder Urenkeltochter sagen, guck mal hier, das hat mein Ur-Urgroßvater, toll, ne? Was der so da gemacht hat, ne? Also du bist trotzdem noch da. Du hast ein bisschen was hinterlassen, was so ein bisschen länger bleibt, ja, als das, finde ich, ist eine ganz, ja, schöne Idee. Also sich, das ist jetzt nicht meine Hauptmotivation, aber es steckt auch was dahinter. Und deswegen, ich habe diese Kindergeschichten geschrieben, wird bestimmt auch nochmal irgendwann einer dazukommen. Diese Mystery-Geschichte für die Jugendlichen, die Geschichte wird auch auf jeden Fall abgeschlossen werden. Ist aber jetzt nicht momentan so auf meinen Fokus, weil die größte Fanbase hat der Fletcher. Und da stehe ich momentan schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die Geschichte in meinem Kopf für Band 4 ist auch komplett fertig. Ich weiß also ganz genau, was da so abgeht und so. Ich muss es halt jetzt nur noch eigentlich in die Tasten reinkloppen da. Ja, wenn das restige Schreiben nicht wäre. Aber und ich muss jetzt sagen, ich wüsste jetzt nicht, welches Genre mich jetzt reizen würde, dass ich mich da mal ausprobieren, weil ich habe noch so viel Arbeit vor mir, weißt du, in dem Bereich. Ich habe da gar keinen Kopf für. Ich wäre auch, glaube ich, ein unheimlich schlechter Erotikautor. Ja. Also, ich habe mir das schon mal so vorgestellt. Also, ich glaube, bei mir würden die dann, also ich würde da bis zu einem gewissen Punkt und dann müsste ich selber lachen oder ich würde da irgendwas ganz Komisches kreieren. Kann ich gar nicht. Also könnte ich selber gar nicht ernst bei bleiben. Ne? Unfreiwillige humoristische Szenen würden da entstehen. Ja. Ne?
Wäre vielleicht auch mal ein interessantes
Genre. Auf jeden Fall.
Gab's mal früher schon Sexromane.
Comics hießen die Dinger. Underground Comics haben wir uns am Bahnhofskiosk besorgt. Waren tolle Geschichten, wo das nämlich gut gemixt wurde. Erotik mit total katastrophalen, comichaften Situationen. Also fand ich klasse. Ne? Also wäre ich noch niemals der Erfinder und gab es auch schon mal und wahrscheinlich viel besser, als ich das könnte. Nein, das Ding ist einfach, ich bin jetzt halt kein Western-Erotik- oder Liebesroman-Schreiber, sondern ich bin da schon sehr in diesen fantastischen und leicht abstrusen und humoristischen Bereich unterwegs. Und da wie wir eben schon mal eben gesagt haben, man sollte das schreiben, was man entweder kennt oder kann. Und deswegen probiere ich mich da auch nicht weiter aus, obwohl schon viele sagen, also wenn du Geld verdienen willst, dann musst du so immer Erotik rein. Ne? Nicht so, okay. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ne? Aber da würde ich ein Pseudonym schreiben. Also,
aber
Brave Dick oder so.
Ja, aber ich finde, es zieht sich ja trotzdem so ein roter Faden dadurch, jetzt gar nicht mal nur durchs Thematische oder das Paranormale, was du ja jetzt auch beschrieben hast, sondern für mich scheint das jetzt so bei allen Antworten, die du auch gegeben hast im Laufe der Stunde jetzt so durch, dass die Geschichten bei dir ja häufig auf irgendetwas auch fußen, was du so im Kreis der Familie erlebt hast oder was Teil deiner eigenen Biografie ist. Nicht, dass du jetzt eine Autobiografie schreibst in Serie, sondern du nimmst halt die Erlebnisse und wandelst das irgendwie in Elemente innerhalb deiner Geschichten um und reicherst das eben an mit Recherche zu Geografischem, zum Paranormalen, zu dem, wo du es eben platzierst, in England oder in den USA, und führst das ja so auch wieder zurück, so wie du es jetzt bei der Kindergeschichte dann auch beschrieben hast, dass die Geschichte ja quasi ihren Weg zurück zur Familie findet, also aus einer verrückten Idee oder einer Frage, die Enkeltochter dann mal gehabt hat, dass dann gleich eine Kindergeschichte für sie selber draus wird. Das finde ich eigentlich unglaublich cool, dass man da so einen Kreis schlägt. Und dafür bietet sich, glaube ich, dieses Serielle, also in Serie zu schreiben, jetzt mal neben dem Punkt, dass es ja in der Fantasy häufig vorkommt, aber ich glaube, dafür bietet sich es auch einfach an. Und ich hätte jetzt vorher vielleicht noch gedacht, vielleicht eine Kurzgeschichte, die dich mal juckt, oder irgendwie ein anderes verrücktes Format, was weiß ich, dass du es vielleicht auch mal verfilmen willst, oder ich glaube, Hörbücher hast du ja schon, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist so das, was sich bei dir gut mit dem Alltag und mit der Familie verträgt.
Ja, das ist,
soll man das Rezept auch nicht ändern.
Ja, das hast du schon sehr gut beschrieben, ne? Also manche Sachen muss man selber erstmal hören, damit man es selber versteht. Aber ja, es ist schon mal so, ne? Dass ja, dieses Familiäre, die eigenen Erlebnisse, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur schlussendlich bei mir so, das ist bei vielen Autoren so. Und seitdem ich das selber erlebt habe, lese ich auch bestimmte Sachen schon mal anders, ne? Dass ich schon mal denke, da schreibt er bestimmt oder sie auch viel über sich, ne? Und egal wie fantastisch und abgefahren die Story ist, man liest teilweise Situationen heraus, ne? Die einfach nur durch fantastische Elemente aufgepeppt worden sind, ne? Und wenn man das einigermaßen gut hinkriegt und gut zu Papier bekommt, beziehungsweise auf dem Desktop, ist das eine schöne Sache. Und das ist das, was ich am Handwerklichen und an Talent mitbringe. Ne? Wie gesagt, ich bin immer schon begeisterter Leser gewesen, habe mich immer dafür interessiert, und aus diesen Komponenten, dem, was meine Großeltern, meine Eltern, meine Kinder, mein Ehepartner, meine eigenen Kinder und Kollegen um mich herum zusammengetragen haben, bastel ich da meine Storys, ne? Und ja, das ist mein Werkzeug und mein Antrieb, und ich glaube, dass mir macht es auf jeden Fall Spaß, und ich will hoffen, da kommen noch einige Storys mit dazu. Ich würde mich freuen, wenn ich das zeitmäßig und von der Energie her hinbekomme, weil gerade ich weiß, die Fletcher-Fans da schon echt am Kratzen sind, und es tut mir dann selber immer so ein bisschen leid, aber das ist nun mal so. Ne? Ich brauche das bestimmte Gefühl dafür. Jetzt der Herbst ist ideal für mich zum Schreiben, weil das ist vom Wetter her, vom Erleben her, vom Fühlen her, ist es mein Schreib- und Lesewetter, und da kommt bestimmt jetzt wieder ein richtiger Schub bei mir demnächst, und dann wird auch Band 4 der Fletcher-Serie bald zu kaufen sein, und dann freuen sich wieder alle, und ich freue mich, und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Das ist für viele Autoren die goldene Phase. Ja, gut, Rudi. Ich glaube, wir haben die Stunde gut rumgekriegt.
Was? Die Stunde ist schon rum? Das ist doch jetzt mein Part, muss ich doch jetzt sagen, oder? Ist ja verflogen.
Ich habe irre viel gelernt, also darüber, wie du Stories baust. Ich finde das immer irre spannend, das im Individualfall rauszufinden, wie verschiedene Autoren an ihre Geschichten herangehen und welchen Zweck die für sie erfüllen und wie sie die basteln und wie der Rechercheprozess aussieht. Und allein deshalb freue ich mich schon unglaublich, dass du mich eingeladen hast, dass ich dir dann doch in den Bauch fragen darf. Also selbst wenn wir es nicht aufgenommen hätten, hätte ich das einfach so gerne gemacht. Deswegen nochmal Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob du noch was anbringen möchtest zum weiteren Verlauf, was den Podcast angeht, weil den Plan hast du ja.
Ich erstmal möchte ich mich auch bedanken, Florian, dass dass wir das hier beide gestalten durften, hat mir auch irre viel Spaß gemacht, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich muss eigentlich sagen, du wärst auch ein unheimlich guter Podcaster.
Ich ziehe es in Erwägung, wenn es mein Problem, mein Zeitplan
irgendwie. Ja, die böse Zeit, ich weiß.
Podcast-Pirat, ich übernehme dann nur andere.
Aber vielleicht können wir das ja mal so machen, dass wir uns das teilen. Was hältst du denn davon?
Das können wir gerne machen. Dafür bin ich für jeden
Spaß. Ja, weil das hat mir nämlich echt, das hat mir super viel Freude gemacht. Und der Ansatz ist eigentlich auch der, da du, deine Herangehensweise ist ein bisschen anders als meine. Naturgemäß, weil du A, bin ich ja nicht schizophren und spreche mit zwei Stimmen, sondern du bist der Florian und ich bin der Rudi. Und dann bist du natürlich auch durch deine ganze Ausbildung und deinen beruflichen Hintergrund, hast du da so teilweise ganz andere Interessen. Und das würde, glaube ich, auch den Podcast noch interessanter machen für Leser und Autoren geradezu. Und das kam mir gerade so im Kopf, das hatte ich schon so während unseres ganzen Gesprächs, hatte ich immer so das Gefühl, so ein Podcast, den muss ja nicht einer alleine machen. Ich fände das zum Beispiel ganz cool, wenn wir uns da abwechseln und vielleicht sogar das hinkriegen würden, vielleicht mal so ein Ding da zu dritt irgendwie durchzuspielen, als Gesprächsrunde, was auch sehr abwechslungsreich wäre. Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so jetzt schon mal so ein bisschen vorgeprescht. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst Bockywood, dass nicht nur der Rudi da ist, sondern auch der Florian und wir dann gemeinsam Autoren bearbeiten und die letzten Geheimnisse aus denen rausquetschen. Nein, einfach, ich glaube, das wäre doppelt Spaß. Das wäre doppelt schön.
Absolut. Lass uns das mal weiter
verfolgen. Liebe Zuhörer, habt ihr das? Ihr seid gerade dabei, wie etwas Neues entsteht oder Evolution passiert gerade.
Aus der ersten Idee ein Plan.
Ja. Aus der Ursuppe kommen gerade die Schlammspringer hervorgekrochen. Und Witz beiseite, ich fände das super interessant und ich glaube auch die meisten Zuhörer, wir würden jetzt sagen, ey, das ist eine gute Idee, weil ich habe mich super wohlgefühlt jetzt in dem ganzen Gespräch. Du hast mich auch wieder zum Nachdenken gebracht, weil ich, da kommst natürlich auch an Sachen, die du selber gar nicht so, die hinter irgendwelchen Türchen so sind und man selber mal nachdenken muss, ja, wie ist das überhaupt so bei dir? Fand ich für mich auch interessant, das festzustellen, weil man ja immer denkt, man weiß alles so über sich selbst. Und du hast das richtig toll gemacht. Ich fand das super angenehm. Und jetzt abschließend nochmal zu sagen, also wir haben da dann was in der Pipeline und das müssen wir dann halt außerhalb des Podcasts nochmal besprechen. Aber liebe Zuhörer, ich glaube, da kommt was Neues auf euch zu. In dem Sinne, Florian, wie gesagt, ganz herzlichen Dank an dich für diese tolle Sache heute, für diese Stunde, die wir da zusammen uns was erzählt haben. Und ich hoffe, es hat auch den ein oder anderen Zuhörer Lust und Laune gemacht, entweder zum Schreiben, selber schreiben, zum Lesen, Gedanken machen oder es hat einfach mal eine Stunde Spaß gemacht, uns beiden zuzuhören. Ne?
Genau. Wenn es das schon erreicht hat, dann war es das auf jeden Fall.
In dem Sinne, ab an die Schreibtische, an die Leseregale, in die Büchereien. Und weil ja meine Zeit gerade kommt, wünsche ich euch allen Happy Halloween. Alles klar. Besten Dank euch alle und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.